Danke, Manu, für den tollen Einstieg. Ihr seid ja informiert über die Thessalonicher oder doch Thessaloniki, so heißt es ja heute. Ein kleiner Fun-Fact am Rande, man hat jahrelang geglaubt, Paulus hat sich verschrieben, weil es heißt ja heute Thessaloniki und der hätte es da einfach falsch benannt. Bis man bei Ausgrabungen entdeckt hat, sogar am Torbogen stand Thessalonich. Also die Ausgrabung haben dann untermauert, das hieß tatsächlich früher mal anders, leicht anders. Genau. Ich weiß nicht, wie es dir mit dem Thessalonicher Brief geht, ob du den schon mal gelesen hast. Die beiden sind ja zwei, heute geht es um den ersten. Oder ob er eher, und so ging es mir immer, ein bisschen hinter die anderen Briefe in den Hintergrund rückt. So den Timotheusbrief oder den Titusbrief, die klingen ja recht ähnlich. Und irgendwie war der Thessalonicher Brief da immer im Hintergrund. Ich habe heute Morgen schon im Mühlacker gepredigt, hat sogar bei der Moderation die Verwechslung gegeben, dass man dachte, es handelt sich um den Timotheusbrief. Und so war es für mich eine ganz neue Erfahrung, mal den Thessalonicher Brief zu lesen und so richtig drauf zu fokussieren, was da eigentlich drinsteht in dem Brief. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass wir wahrscheinlich als Familie dieses Jahr nach Thessaloniki fliegen, weswegen ich mich da ein bisschen mehr mit auseinandersetzen wollte. Aber auch an der Jahreslosung. Die Jahreslosung heißt, prüft alles und das Gute behaltet. In 1. Thessalonicher 5, 21, genau. Deswegen ist schon der Thessalonicher Brief dieses Jahr besonders im Fokus. Die Jahreslosung steht da drin. Ich finde, das ist ein spannender Bibelvers. Prüft alles und das Gute behaltet. Ich weiß, ihr seid völlig informiert. Ihr habt zwei super Impulse zu dem Versen gehört. Aber ich finde, es ist ein spannender Vers, der oft ein bisschen auch missbraucht wird. Weil auch wenn man kein Christ ist, prüft alles und das Gute behaltet, ja, das kann man so mitnehmen, das kann man nur schreiben, das ist was, das klingt nachvollziehbar, ja? Vor allem in der heutigen Zeit, wo man eh nur gerne das hört, was einem gefällt. Und so kann man diesen Satz auch so verstehen, höre zu, also prüft alles und behalte, was dir gefällt. Nicht das Gute, sondern das, was für dich gut ist. Aber das möchte der Text ja gar nicht sagen. Das heißt nicht, nimm nur mit, was dein Bauch streichelt, sondern prüft alles und sucht eigentlich Gottes Wort, sucht das Gute und strebt nach Gottes Wort. Ich möchte mal den Predigttext vorlesen, der heute nicht im 5. Kapitel steht, sondern im 2. Kapitel des Thessalonicher Briefs und die Verse 1 bis 12. Ihr wisst ja, liebe Brüder und Schwestern, dass uns erstmaligs der Auftrag bei euch nicht erfolglos gewesen ist, sondern nachdem wir vorher, wie ihr wisst, in Philippi Leiden und Misshandlungen hatten erdulden müssen, gewannen wir doch in unserem Gott den frohen Mut, das Evangelium Gottes unter schweren Kämpfen bei euch zu verkünden. Denn unsere Predigt erfolgt nicht aus Betrug oder unlauteren Absichten, mit Hintergedanken. Nein, wie vor Gott als bewährt befunden worden sind, mit der Verkündigung des Evangeliums betraut zu werden, so reden wir nun auch nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn weder sind wir jemals, wie ihr wisst, mit schmeichelnden Worten umgegangen, noch mit versteckter Gewinnsucht. Gott ist unser Zeuge. Auch haben wir nicht Ehre von Seiten der Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen. Obgleich wir als Sendeboten, Missionare auch, Christi sehr wohl Anspruch auf Ehre hätten erheben können. Vielmehr sind wir unter euch sanft aufgetreten, wie eine stillende Mutter, die ihre Kinder hegt und pflegt. So seht So sehr sehnten wir uns nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes, sondern auch unsere eigenen Seelen mitzuteilen. Denn ihr wart uns lieb geworden. Ihr erinnert euch doch noch, liebe Brüder, an unsere Arbeit und Mühe, während wir Tag und Nacht mit Handarbeit beschäftigt waren, um keinen von euch zur Last zu fallen, haben wir bei euch das Evangelium Gottes verkündet. Ihr seid unsere Zeugen. Und auch Gott ist Zeuge dafür, wie heilig, gerecht und untadelig wir uns gegenüber euch, den Gläubigen, verhalten haben. Wie ihr wisst ja, jeder Einzelne von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet und euch beschworen haben, ihr möchtet würdig Gottes wandeln, denn er hat euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit berufen. Als Paulus an die Thessalonicher schreibt, befindet er sich auf seiner zweiten Missionsreise. Und die hat keinen leichten Anfang. Wir haben es direkt am Anfang gerade gelesen. Sie waren in Philippi und da lief es richtig gut, denn sie wurden geschlagen, misshandelt. Also das, was sie gesagt haben, das hat auf jeden Fall die Hörer getroffen. So sehr getroffen, dass sie darauf reagiert haben. Nicht sehr freundlich, aber doch sehr willensstark. Aber trotzdem haben sie sich nicht entmutigen lassen. Sie mussten sogar fliehen, aber sie haben weitergemacht. Sie haben weiter die gute Botschaft verkündet. Wir haben es vorhin gehört, die Gefährten, ein super Titel, hat auch jemand für sein Buch gewählt, aber die Gefährten, Paulus, Silas und Timotheus, der dann auch mit am Start war und das Evangelium verkündet haben, zusammen in Thessalonich. Und so entstand dort eine Gemeinde. Auch in Thessalonich war nicht alles einfach und auch da mussten sie wieder fliehen, aber sie haben eine Gemeinde gegründet. Und an die Gemeinde schreibt Paulus nun. Und er hebt hervor, wie wichtig es ist, dass das Reden und das Tun übereinstimmen, dass man authentisch ist, ein authentischer Christ. Und dass Gott dafür sein Zeuge war, dass sie es sind und dass sie das Evangelium verkündet haben. Jetzt komme ich zu unserem ersten Punkt der Predigt, mutige Verkündigung mit Integrität. Paulus macht Mut, keine Angst zu haben. Keine Angst zu haben, wenn man die gute Botschaft des Evangeliums verkündet. Die gute Botschaft, dass Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist. Dass Gott Mensch geworden ist. Dass dieser Mensch, Gott und Mensch, für jeden Einzelnen von uns gelebt hat und gestorben ist. Dass er für unsere Schuld, für alles, was uns von Gott trennt, ans Kreuz gegangen ist und am dritten Tag auferstanden ist. Für diese Botschaft macht er Mut zur Verkündigung, auch wenn es Gegenwind kommt. Paulus macht Mut, diese Botschaft zu verkünden und er hat diesen Gegenwind am eigenen Leib erfahren. Er hat Misshandlung erfahren und trotzdem sagt er zu den Thessalonichern, seid mutig, geht voran, verkündet die Botschaft des Evangeliums. Sind wir mutig, die Botschaft des Evangeliums zu verkünden? Oft geht es uns doch so, wir haben das Gefühl, oh, wir wollen niemanden auf den Schlips treten oder das könnte ja herausfordern. Und sagen dann lieber nichts. Sind wir mutig? Wir leben in einer Zeit, in der man nicht mehr sagen kann, dass christlich sein Mainstream ist. Das ist der Trend dieser Zeit. Das ist eher nicht zu sagen. Das ist fast schon uncool und für manche ist es sogar verwerflich, christlich zu sein. Aber lassen wir uns den Mund verbieten, oder sind wir weiter mutige Zeugen für die Auferstehung? Weil wir wissen, was in der Auferstehung für eine Hoffnung liegt. In manchen Bibeln ist dieser Text, wo Paulus hier an die Thessalonicher schreibt, mit folgenden Worten überschrieben: Paulus verteidigt seine Predigt. Ich habe nicht ohne Grund mit der Jahreslosung eingestiegen. Bin nicht ohne Grund mit der Jahreslosung eingestiegen, so wäre es grammatikalisch richtig. Weil dieser Text prüft alles und das Gute behalte ja so manche Leute schon ein bisschen auch im christlichen Bereich dazu anhält, vor allem im christlichen Bereich, ist ein Bibelvers, aber anhält, ich nehme nur mit, was mir gefällt. Dabei ist es eigentlich total falsch verstanden. Als Prediger finde ich es doch wichtig, dass die Leute sich auch herausfordern lassen, dass wir zuhören, aktiv zuhören und auch was davon mitnehmen, auch wenn es uns manchmal herausfordert. Nicht alles, was wir hören, muss unserer eigenen Meinung entsprechen. Es darf uns auch herausfordern. Als ich meinen Dienst angefangen habe, vor 2,5 Jahren, bin ich auf sehr unterschiedliche Meinungen gestoßen. Manche, die gesagt haben, du darfst nicht zu viele Bibelverse dran nehmen, das schreckt Leute ab. Und du musst ja lebensnah predigen, viele Beispiele. Ist richtig. Andere, die wiederum sagen, nein, du musst Bibelverse dranbringen, du bist ein Prediger. Auslegung, es reicht. Bibelvers, Bibel vorlesen und Auslegung, Predigt reicht. Auf wen hört man jetzt? Und da bringt Paulus diesen einen entscheidenden Punkt. Wir sind nicht den Menschen verpflichtet. Wir sind Gott verpflichtet. Bei allem, was wir tun und sagen, sind wir nicht dem verpflichtet, der es hört, sondern Gott verpflichtet. Das muss man sich mal vorstellen. Bei dem, was wir tun und sagen, sind wir nicht den Menschen verpflichtet, sondern Gott. Auch wenn das hier so ein bisschen in die Richtung der Verkündigung geht, meint es doch das ganze Reden, Tun und Handeln. Wir sind nicht alleine den Menschen verpflichtet. Wir müssen nicht nachher gucken, gefällt ihm das jetzt, was wir da sagen. Natürlich müssen wir schon auch ein bisschen gucken, passt es jetzt, dass ich das sage? Ist es richtig, was ich sage? Aber in erster Linie sind wir doch Gott verpflichtet gegenüber. Er ist unser Zeuge. Er steht hinter uns bei dem, was wir sagen und tun. Und ich finde, da ist das beste Beispiel eigentlich Jesus Christus. Wenn wir an seinen Dienst denken, den er auf dieser Welt getan hat. Weil Jesus war genau so. Der war klar in seinen Worten. Wenn wir Jesus' Worte lesen und hören, die waren so klar. Und er hat nicht geguckt, ja, braucht er das, kann er das jetzt gerade verkraften, dass ich ihm das sage? Nee, Jesus hat klar die Worte gesagt. Und er war aber auch für die Menschen da. Er ist den Menschen begegnet auf eine liebevolle Weise. Er hat sie geheilt, er hat sich um sie gekümmert, er hat ihre Sorgen wahrgenommen, aber er hat auch klare Worte gefunden. Wir denken an das Beispiel der Ehebrecherin, wo ja immer so als Beispiel für Jesus liebevolle, gnadende Handlung genommen wird, wo er den Spieß mal umdreht und die Pharisäer die Leute, die diese Ehebrecherin vor ihn bringen und sagen, ja, sie wurde erwischt, jetzt müssten wir sie steinigen. Aber Jesus sagt deutlich, wer von euch hat keine Schuld, der werfe den ersten Stein. Und die Menschen gehen weg. Und es sagt er nicht zu der Ehebrecherin, alles gut für dich, geh. Sondern nein, er sagt, steh auf, geh und sündige fortan nicht mehr. Er hat klare Worte gefunden in Liebe und Gnade. Es ist auch so dieser Zweiklang, dieser Liebe, Gnade, aber auch der klaren Wahrheit. Denn wenn wir nur die Wahrheit sagen, dann können wir schnell gesetzlich und lieblos werden. Aber die Liebe, und wenn wir nur die Liebe predigen, ohne die Wahrheit, dann ist es ein falsches Evangelium. Liebe und Wahrheit, das ist eine Waage, die sich halten muss. Und dafür sind wir berufen, dass wir genau das zu den Menschen tragen. Doch worauf kommt es an, wenn wir Gottes Tat am Kreuz verkünden, wenn wir das zu den Menschen sagen, wenn wir das Evangelium verkünden, worauf kommt es dabei an? Ich habe da zwei Punkte herausgearbeitet. Der nächste große Punkt ist selbstlose Absichten und die Liebe. Das sind die zwei Schlüsselbegriffe in diesem Text. Paulus beginnt, indem er seine selbstlose Absicht in den Mittelpunkt stellt, als sie dort waren. Ich weiß nicht, ob es in Thessalonich vielleicht Leute gab, die Paulus kritisiert haben, die gesagt haben, ja, der hatte Hintergedanken, der wollte das und das. Vielleicht Leute, die gesagt haben, das war kein guter Mann, hört nicht auf den. Weil Paulus hier doch deutlich seinen Dienst verteidigt. Aber er macht deutlich, wie selbstlos er gehandelt hat. Zuerst macht er deutlich, dass er nicht für Lob und Anerkennung gepredigt hat. Nicht für Lob und Anerkennung. Als Prediger kann ich sagen, Lob und Anerkennung sind echt was Schönes, wenn die Leute nach der Predigt auf einen zukommen und einen loben. Oder wenn du im Gespräch bist und der Gegenüber dich wertschätzt. Lob und Anerkennung sind was Schönes. Es gibt ein gutes Gefühl und baut auf in schweren Zeiten. Aber jetzt sind wir in einem schwäbischen Kontext. Die meisten, brauchst du gar nicht mehr sagen, nicht brudel dich Lob genug. Und wenn du dann deine Identität darauf aufbaust, dass dir Leute Lob und Anerkennung entgegenbringen, dann gehst du unter, dann wanderst du aus. Weil dir die Leute... Weil dir die Leute kein Lob und Anerkennung entgegenbringen. Nein, aber ungewollt. Nein, aber das zerstört einen, wenn man sein Lob und Anerkennung unter Menschen sucht und darauf baut. Weil wir unseren Lob und unsere Anerkennung beim Herrn suchen sollten, der uns unsere Identität gibt als geliebtes Kind Gottes, der sein Ja zu uns hat. Da ist es egal, was die Menschen sagen. Auch wenn es schön ist, wenn man Lob und Anerkennung bekommt, geht es darum, was Jesus Christus über uns sagt. Auch betont Paulus, dass er nicht gewinnorientiert war. Habsucht, Gier kommt da in diesem Zusammenhang vor, gewinnorientiert. Ich finde es spannend, wir leben in einem sehr reichen Land. Und immer wieder, wenn man über das Thema Geld redet, habe ich noch nie jemanden sagen hören, ja, ich habe mehr als genug, nimm da ein bisschen was gar, komm. Ich habe mehr als genug. Habe ich noch nie sagen hören. Dabei haben wir doch so viel, wenn man ehrlich ist. Wir haben echt viel. Wir leben in einem sehr reichen Land, wir haben genug. Aber trotzdem haben wir nie genug. Und so ist es tatsächlich mit der Habsucht, mit dem Geld. Das ist eine Sucht, die keine Grenze kennt. Und eine Gier, die kein Ende hat. Natürlich ist Geld prinzipiell nichts Schlechtes, aber sie kann zu einem Gott werden. Und die Sehnsucht nach Geld, diese Sehnsucht nach Geld macht uns kaputt und steuert uns. Darum sagt Paulus, wir waren nicht gewinnorientiert. Sie haben sich die Hände wund gearbeitet, über Nacht und Tag, weil sie den Leuten nicht zur Last fallen wollten. Aus Gottes Zuwendung zu uns finden wir Identität als geliebtes Kind Gottes, weil er das Ja zu uns hat. Jetzt möchte ich dich konkret fragen, was sind deine Motivationspunkte, warum du dich in der Gemeinde einbringst? Als Ehrenamt kann ich schon mal sagen, Gewinnsucht ist es ja nicht. Wir bezahlen ja niemanden. Aber was sind deine Motivationshintergedanken? Warum machst du es? Warum bringst du dich in der Gemeinde ein? Hinterfrag dich mal. Ich höre immer wieder Menschen, die ganz große Erwartungen stellen, die sagen, wir müssen das tun, müssen eine tolle Band, jeden Sonntag eine tolle Band, viele Leute, großen Gottesdienstraum, eine tolle Atmosphäre, das sind alles wichtig und tolle Sachen, aber warum wollen wir das? Was ist unser Antrieb, dass wir uns einbringen? Bringen wir uns für den Herrn ein, aus selbstlosen Absichten, oder haben wir einen Hintergedanken? Und ich finde, da dürfen wir uns hinterfragen, warum bringen wir uns ein in der Gemeinde? Was ist der Grund? Da dürfen wir uns hinterfragen und auch von Gott korrigieren lassen, im Gebet und in der Bibel lesen. Denn Gottes Wort ist das Zentrum und Gott, der uns korrigiert. Und wenn wir das korrigiert haben, dann ist der nächste Punkt, tun wir diesen Dienst nicht nur in selbstlosen Absichten, sondern auch aus der Liebe heraus. Aus der Liebe heraus. Weil wenn wir die Liebe weglassen, dann verliert das Evangelium sein Zentrum. Dann macht das Evangelium keinen Sinn mehr. Viele Menschen verstehen das Evangelium nicht, weil sie die Liebe nicht verstehen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Ohne die Liebe macht das Evangelium keinen Sinn. Wir können nicht das Evangelium verkünden, den Menschen die gute Botschaft bringen, ohne die Liebe. Die Liebe ist das Zentrum. Leider ist es so, dass viele Menschen ein falsches Bild heute haben von Liebe. Die Gesellschaft versucht uns weiszumachen, dass man Liebe in Ignoranz und falscher Toleranz findet. Liebe ist keine Ignoranz. Da kommen so Sprichwörter wie, mach was du willst, solange du keinem schadest. Leben, leben lassen. Tolle weiße Sprüche. Aber eigentlich, wenn man es auf den Punkt bringt, ist der Kernaussage von dem Text, du bist mir scheißegal, wenn man ehrlich ist. Solange du niemandem anderem wehtust, du bist mir egal. Das kann keine Liebe sein. Liebe ist es auch nicht, nachsichtig zu sein. Ich finde, wenn man das erste Mal hört, denkt man, nicht nachsichtig zu sein. Also nachsichtig zu sein. Dann klingt es erstmal schwierig. Liebe ist doch, wenn man die Leute machen lässt. Aber ich finde, der Text bringt es ziemlich gut rüber mit dem Bild der Mutter oder der Eltern. Wenn du ein Kind hast, dein Kind über die Straße rennt, ohne zu gucken, musst du ja nicht denken, ah ja, ich sehe kein Auto, da lass mal laufen. Nee, du nimmst dein Kind an der Hand und sagst, nee, stopp, hast du geguckt? Links, rechts. Und weist es zurecht. In dieser Zurechtweisung ist die Liebe. Weil du willst, dass dein Kind, wenn es das nächste Mal über die Straße geht, guckt. Weil das Kind dir so wichtig ist, du liebst das Kind, weil du willst, dass deinem Kind nichts passiert. Krass, eine Zurechtweisung kann Liebe sein. Ja, in einer Zurechtweisung kann Liebe sein. Wenn wir unser Kind laufen lassen und wissen, dass es in die Gefahr läuft und wir handeln nicht, dann ist es sehr lieblos. Dann ist die Frage, wie können wir diese Liebe leben? Wir hatten neulich eine Sitzung, wo alle Leitungskreise im Bezirk zusammenkamen. Und da haben wir einen Filmchen angeguckt, der heißt Kirche geht. Ganz einfach zu merken, Kirche geht, kann man googeln, Kirche geht, ist so ein Zeichentrickfilm im Internet. Und da wird auf den Punkt gebracht, was es heißt, Gemeinde zu leben. Und dann kommt immer wieder die Gemeinde, die sich, keiner weiß warum, in der Burg zusammengefunden hat und in der Burg fröhlich Gottesdienst gefeiert hat. Und dann hatte einer die Idee, wir laden die anderen Leute ein. Aber niemand kam. Dann hatte noch jemand die Idee, wir machen ein tolles Event, nutzen soziale Medien und laden dann die Leute ein. Aber kaum jemand kam. Dann hatte noch jemand eine Idee, wir machen ein Riesen-Event bei den Leuten. Da kamen ein paar mit, dann nicht so viele, aber immer noch kaum Leute. Und die Kirche in ihrer Burg, sehr frustriert, niemand kommt. Wir machen dort coole Aktionen, aber irgendwie niemand in der Welt kommt zu uns. Die ganzen Menschen streiten, sind verloren, aber niemand kommt und findet Hoffnung und Halt in der Kirche, das Evangelium. Und dann hat noch jemand die Idee, er hat sich auf diesen Auftrag Gottes besinnt. Geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Geht hin und predigt ihnen das Evangelium. Also machen sie sich auf, ganz weit, gehen los und leben unter den Menschen. Leben unter den Menschen. Teilen Leben. Leben mit den Menschen. Und finden sich nicht in der Burg, verstecken sich nicht, sondern gehen in die Welt und teilen das Evangelium. Genau das, was Paulus auch gemacht hat. Er ist losgegangen mit seinen Gefährten und hat Leben geteilt. Der Bibeltext sagt, sie haben ihre Seelen dargebracht. Und genau da sehen wir die Liebe. Sie haben ihre Seele geteilt. Sie haben sie nicht versteckt. Sie haben ihre Seele geteilt. So sind die Thessalonicher ihnen lieb geworden. Sie haben mit ihnen gelebt. Mit wem lebst du? Wo bist du unterwegs? Auf der Arbeit, Schule, Studium. Wo bist du unterwegs? Nachbarschaft. Wo hast du Leute um dich herum, mit denen du dein christliches Leben teilen kannst, Zeugnis geben kannst? Der letzte Punkt der Predigt, Berufung und Verantwortung im Wandel der Zeit. Paulus ruft die Thessalonicher auf, ein gottwürdiges Leben zu führen, ein gottwürdiges Leben zu führen. Und das heißt, den Auftrag Gottes zu leben. Das ist spannend. In diesem Text sagt er, ihr seid berufen. Seid berufen zum Auftrag. Lebt ein gottwürdiges Leben. Er sagt den Auftrag nicht, den Auftrag, den Missionsbefehl hinzugehen und die gute Nachricht vom Evangelium zu verkünden, weil ihm klar ist, die Thessalonicher wissen das, dass das ihr Auftrag ist. Wissen wir das? Und dann sagt er ihnen, dass sie ein gottwürdiges Leben führen sollen. Ein gottwürdiges Leben. Ein gotteswürdiges Leben. Denn wir können so viel das Evangelium verkünden in der Welt, wenn die Menschen nicht sehen, dass wir genauso leben. Manche sagen, je nachdem, welche Statistik man anguckt, 30, 70, 20, 80, je nachdem, welche Statistik, zu 20 oder 30% zählt das, was man sagt. Und zu 70 oder 80% zählt das, was man tut. Wenn ich von der Liebe rede und einmal eine runterhau, weil ich gerade Lust drauf habe, glaubt mir das kein Mensch. Da kann ich 40 Minuten von der Liebe reden, das glaubt mir kein Mensch. Und genau so ist es, ein gottwürdiges Leben zu wandeln. Selbstlose Absichten und Liebe sollen unser Markenzeichen sein. Und dazu ruft Paulus die Gemeinde in Thessalonich auf und auch uns, dass wir genau so leben. Authentische Botschafter Christi sind, dass Menschen uns sehen und sagen, ja, das ist ein Christ, bei ihm ist was anders. Und wie krass ist denn das mitzuerleben, wenn ein Mensch dadurch, dass ich ihn begleite, dass ich mit ihm Leben teile, dass ich ihm Zeugnis gebe, zum Glauben kommt, Hoffnung findet. Vielleicht ein konkretes Beispiel. Ich habe neulich ein Gespräch geführt mit jemand in der Gesellschaft, also der Welt, nein, mit jemand, der kein Christ ist. Aber was war das Hauptthema des Gesprächs? Aktuelle politische Lage. Ganz einfach, gerade da ein Gespräch zu führen, da reden alle drüber, was werden die Wahlen wohl bringen. Da habe ich gesagt, wenn ich kein Christ wäre, ich wäre vielleicht auch, also ich wäre nicht auch, habe ich gesagt, das klingt so immer vorwurfsvoll, das habe ich nicht gesagt, ich wäre verzweifelt, habe ich ihm gesagt. Also wenn ich kein Christ wäre und die Hoffnung nicht hätte, ich glaube, ich wäre verzweifelt. Aber weil ich Christ bin, habe ich ihm gesagt, habe ich eine Hoffnung. Eine Hoffnung, dass ich weiß, dass auch jetzt alles gut wird. Weil ich weiß, dass jemand anderes regiert. Nämlich Gott. Und es macht hellhörig, wenn der Mensch einem abspürt, wenn du mit deinem Leben zeigen kannst, ich habe eine Hoffnung, die trägt. Eine Hoffnung, weswegen ich keine Angst haben brauche. Weil ich eine Hoffnung habe, die mich trägt. Und so können wir ins Gespräch kommen. und diese Hoffnung verkünden. Schließe mit dem letzten Vers. Wir haben euch ermahnt und ermutigt und mit allem Nachdruck daran erinnert, wie wichtig es ist, ein Leben zu führen, durch das Gott geehrt wird. Er ist ja der, der euch dazu berufen hat, an seinem Reich teilzuhaben. Amen. Ich bete mit uns. Lieber Herr Jesus, du kennst diese Gemeinde, du kennst jeden von uns. Du weißt, wie es uns geht, was uns beschäftigt, was uns herausfordert. Herr, ich bete, dass du in unser Leben kommst, dass du der Mittelpunkt in unserem Leben wirst, dass du unser Führen, unser Tun und Handeln lenkst, dass du unser Sagen lenkst, dass du total wirst, dass du dich in unserem Leben verherrlichst. Herr, du siehst, dass es auch immer wieder Gegenwind gibt. Paulus hat Gegenwind erlebt, auch wir erleben Gegenwind, selbst wenn er nicht so herausfordernd ist wie bei Paulus. Herr, ich bete, dass du uns Mut machst, dass du uns Mut gibst, treu zu deinem Wort zu stehen, treu zu deinem Evangelium zu stehen und als Gemeinde das verkünden, was du uns gelehrt hast. Und zu verkünden und Zeugen zu sein für das, was du in unserem Leben getan hast und Zeugen zu sein für das, was du für alle auf Golgatha getan hast. Und so komm du in unser Leben und führ du's dir zur Ehre und uns zur Freude. Amen.